Ich hoffe, es geht euch trotzdem den Umständen entsprechend. Und wir sehen es quasi am Ende vom Anfang. Sie ist die Anfangsstimmung vielleicht schon der richtigen Retreat-Stimmung gewichen. Was ja auch gut ist, weil man kann natürlich immer mal ankommen, aber irgendwann muss man auch dann mal da sein. Und auch, ihr merkt vielleicht schon ein bisschen, wann eure Meditation intensiver ist, wann es schwierige Zeiten gibt, dann versucht euch das eben auch so einzuteilen, dass ihr, wenn ihr merkt, zu der und der Zeit wäre ich immer schläfrig, dann müsst ihr euch ja nicht extra hinsetzen und noch eine extra weiche Kuscheldecke umhängen, sondern vielleicht dann mal rausgehen und Gehmeditation. Und wenn ihr merkt, es wird irgendwie zu verbissen, das macht ihr wieder ein bisschen Metta. Wenn ihr merkt, es wird zu süßlich, dann macht ihr wieder ein bisschen Betrachtung der Unbeständigkeit und jongliert das so mit euren Zutaten, damit dann am Schluss was Gutes rauskommt. Nachdem wir uns gestern schon mit der Körperlichkeit, mit der Daseinsfacette Rupa beschäftigt haben, möchte ich heute euch die nächste Daseinsfacette vorstellen. Das ist Vedana. Und ich würde das so als generelle Übersetzung vorschlagen, dass wir Empfindung dazu sagen. Was damit ganz allgemein gemeint ist, ist unsere Einschätzung der Sinneseindrücke, die wir erleben, im Sinne von, ist das etwas, was mir angenehm ist oder etwas, was mir unangenehm ist oder etwas, wo ich unentschieden bin, ob ich es angenehm oder unangenehm finde. Und das ist jetzt in der buddhistischen Theorie keine Daseinsfacette, die zur Körperlichkeit dazugehört, obwohl sie natürlich eng damit verknüpft ist, sondern dem geistigen Bereich. Das heißt, damit ist nicht gemeint das angenehme Gefühl an und für sich, sondern die Tatsache, dass ich alles, was ich erlebe, irgendwie angenehm oder unangenehm oder neutral finde. Also meine geistige Einschätzung hinsichtlich der hedonistischen Lage eines Sinneseindrucks. Und das klingt vielleicht ganz plausibel in der Theorie, praktisch kann das einen aber doch unglaublich verblüffen, wenn man dann in der Praxis draufkommt, dass das Angenehme und das Unangenehme nicht unbedingt in die Dinge eingebaut ist, ja, sondern dass das immer eine Zutat ist, die unser Geist dann noch obendrauf streut. Ja, also immer so Zucker oder Salz noch obendrauf streut. Weil wir doch im normalen Leben den Eindruck haben, dass das ganz selbstverständlich ist, dass, was weiß ich, Schokolade eben angenehm ist, weil Schokolade so ist, dass sie irgendwie von Natur aus angenehm ist. Es gibt vielleicht auch Leute, die Schokolade nicht mögen und die dann vielleicht höflichkeitshalber irgendwann mal dazu gezwungen werden, sie essen zu müssen. Oder ich kenne jemanden zum Beispiel, der kandierte Früchte gar nicht mag. Und diese Person war dann mal eingeladen irgendwo zu einem Abendessen von Arbeitskollegen oder sowas. Und dann die Hausfrau hat sich halt extra Mühe gegeben und so einen ganz tollen Nachtisch gemacht mit irgendwas, mit halt haufenweise kandierten Früchten. Und dann kann man jetzt sagen, kandierte Früchte sind unangenehm oder sie sind angenehm. Das liegt immer im Auge des Betrachters oder der Betrachterin, beziehungsweise im Gaumen, beziehungsweise im Geist. Ne? Also es ist eigentlich der Geist, der dann sich eben an gewisse Einschätzungen der Sinneseindrücke gewöhnt hat. Und es ist ein Phänomen, das wir ja, von früh bis spät in unserem ganzen Alltag ja ständig erleben. Und aber leider auf ganz dramatische Weise ja immer eben nicht so sehen, wie ich das jetzt gerade erkläre, sondern immer quasi für selbstverständlich halten, dass meine Interpretation keine Interpretation ist, sondern ein Faktum, eine Tatsache. Und wir erleben das im Mini-Format, würde ich mal sagen, wirklich von Moment zu Moment. Jeder einzelne Sinneseindruck, der wieder kommt, der löst irgendeine kleine sagt man, Empfindung, nein, es gibt, was sagen wir in der Metta-Vihara, haben wir immer gesagt, nein, auch nicht. Empfindsamkeit. Also wie man sich fühlt, ja egal.
Befindlichkeit.
Befindlichkeit, ja, das wäre vielleicht ein gutes Wort. Befindlichkeit. Jetzt haben wir es gefunden. Befindlichkeit. Also Befindlichkeitsmomente, die manchmal auch nur ganz schnell vorbeihuschen und gar nicht irgendwie eine große Geschichte auslösen. Ja. Und dann gibt es aber immer wieder welche, die sind etwas dramatischer, die lösen dann vielleicht wieder irgendeine Geschichte in uns aus. Und es gibt natürlich auch unter den Sinneseindrücken die geistigen Sinneseindrücke. Das heißt, wenn jetzt jemand von euch eine Wahrnehmung zum Beispiel über dieses Retreat oder über diesen Tag hat, sagen wir mal. Jetzt gestern war schönes Wetter und heute ist es verregnet. Dann denkt man sich, oh, schade, schlechtes Wetter. Heute ist ein Tag mit schlechtem Wetter. Und da hat man quasi von morgens bis abends eine Bedeutungsklammer über diesen Tag irgendwie drüber gelegt. Und immer wenn man sich dran redet, oh, ah ja, stimmt, schlechtes Wetter, dann kommt wieder eine ähnliche unangenehme Empfindung. Ja? Also diese empfindungsauslösenden Eindrücke können sich auch zu so längerlebigen Einheiten zusammenschließen. Und bei einem Regentag ist es jetzt vielleicht nicht so dramatisch, aber wir alle laufen ja auch mit solchen Geschichten über uns selber herum und denken vielleicht seit Jahren, ich bin nicht gut genug und jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere, kommt wieder dieses bewertende, unangenehme, diese Befindlichkeit in mir zum Vorschein. Oder auch natürlich umgekehrt. Wir erleben ja auch angenehme Befindlichkeit. Und das Ganze eben in einem Wechsel. Und interessant daran ist jetzt schon einmal zum einen, dass wenn wir nicht quasi eine spezielle Konditionierungsübung anwenden, um das Verhalten dieser Impulse zu steuern, dann läuft das Ganze ziemlich von selber. Und das ist, finde ich, wenn man da mal drüber nachdenkt und dann in der Meditation das vielleicht auch noch nachforscht, schon unheimlich faszinierend, weil es gibt kaum etwas, was wir so persönlich nehmen wie diese Empfindungen. Das ist jetzt sozusagen das Drama in unserem Leben, das, was unser Leben überhaupt irgendwie interessant macht, was das Ganze irgendwie würzig macht. Wenn wir diese Empfindungen nicht hätten, dann würden wir alle irgendwie hier sitzen bleiben, bis wir in Ohnmacht fallen oder ich weiß nicht. Also man kann sich gar nicht vorstellen, ein Leben ohne diese Empfindungen. Und das Spannende ist aber, dass wir normalerweise wie selbstverständlich diese automatisch auftretenden Empfindungen für uns selber halten. Und sagen, ah, jetzt bin ich gerade wieder der gut gelaunte Passant, oh, jetzt bin ich wieder der bedrückte Passant, oh, jetzt bin ich der gelangweilte Passant. Und also sofort, ruckzuck, nehme ich das für bare Münze, halte ich das für einen ganz essentiellen Teil von mir. Obwohl, wie gesagt, das ja einem Automatismus folgt. Ja? Und da haben wir eben nach der Logik des Buddha einen Widerspruch, weil für den Buddha wäre Also eine Voraussetzung dafür, dass etwas zum Repertoire eines Ichs gehört, dass es auch in gewissem Maße der Kontrolle dieses Ichs unterliegt. Wenn man etwas nicht kontrollieren kann, dann ist das kann man auch da keinen Besitzanspruch stellen. Ne? Jeder von euch, der mit dem eigenen Auto gekommen ist, kann sagen, jetzt einmal in der normalen weltlichen Logik, kann man sagen, ich habe eine Kontrolle darüber, weil ich habe den Schlüssel in der Hand. Wenn ich losfahren will, dann fahre ich los. Und niemand anders darf das, weil das Auto gehört mir. Ja, aber können wir das mit diesen Empfindungen tatsächlich auch so machen? Ja, also was schon möglich ist, und viele Menschen erleben das auch, dass man durch einen mühsamen Konditionierungsprozess, der eben manchmal wirklich auch lange, lange dauert, zum Beispiel sich daran gewöhnt, jetzt positiv zu denken und immer, also irgendwie das Glas zerbricht, aber ich habe mich darin geübt, trotzdem keine unangenehme Empfindung daran zu knüpfen. Ja? Also das wäre natürlich eine ganz schöne Übung, aber jetzt noch nicht die Lösung unserer Verstricktheit mit diesem Empfindungsthema. An der Stelle ist es vielleicht auch mal ganz interessant, uns über den Begriff Dukkha ein bisschen zu unterhalten. Gerade in diesem Bereich mit den Empfindungen, mit dem Vedana, kann es dann nämlich zu massiven Missverständnissen kommen. Gerade weil der Buddha dieses Wort Dukkha auch in verschiedenen Kontexten verwendet. Und ich betone das immer wieder, die es schon mal gehört haben, können vielleicht auch überprüfen, wie sie sich das gemerkt haben oder wie ich das jetzt wieder anders erzähle. Aber es ist so fundamental wichtig, dass man es eigentlich nicht oft genug wieder bedenken kann. Wir haben diesen einen Dukkha-Begriff, über den ich es gerade gesprochen habe, dass eine unangenehme Empfindung stattfindet. Der Stein fällt auf den Fuß, aua. Nicht weil irgendwelche Schmerzpartikel in diesem Stein schon eingeschlossen sind, sondern weil ich diesen Kontakt als unangenehm einstufe. Ja? Ich habe auch schon mal erzählt, es gibt sicherlich in Japan irgendeine Tradition, dass die Leute sich gegenseitig so auf den Kopf klopfen und das angenehm finden. Und, na, wir würden das als unangenehm einstufen, wenn ich jetzt zu irgendwem hingehe und da so anklopfe, dann würde ich sagen, hey, das ist ein Übergriff. Also vielleicht ist das auch ein Quatsch. Mir hat das halt einmal ein japanischer Meditationslehrer, der hat das dann als Beispiel gebracht. Ja. Also genau für diesen Punkt. Man kann das ja angenehm oder unangenehm finden. Ja. Also Empfindung, die unangenehm ist, das gibt es einfach. Und das gehört zu unserem Leben dazu. Das ist jetzt nicht etwas, dessen Vermeidung oder Auflösung das unmittelbare Ziel unserer Praxis sein sollte. Ja. In anderen Worten ausgedrückt, vielleicht so als Merksatz, diese Empfindungen sind weder das Problem noch die Lösung. Ja. Und im normalen Leben ist das oft so unser Lebensmotto. Ja. Unangenehme Empfindungen will ich nicht haben, das ist das Problem. Angenehme Empfindungen will ich schon haben, das ist die Lösung. Also wenn ich mein Leben nur so gestalten kann, dass ich möglichst viel von denen habe und möglichst gar keine von denen, dann ist alles geschafft oder dann läuft's. Und das ist natürlich ein immenser Aufwand, den man da reinstecken muss, sich nur mit Sinneseindrücken zu umgeben, die dann diese automatisierten Reaktionen in uns immer nur in die eine Richtung auslösen. Das ist praktisch unmöglich. Und auch gar nicht notwendig, weil der Buddha ja noch andere Definitionen von Dukkha hat. Und das Dukkha, um das es jetzt auch hier eigentlich die ganze Zeit geht, bei unserer Praxis mit den fünf Daseinsfacetten ist, dass der Buddha uns in seiner ersten dieser wunderbaren, allgemein bekannten vier edlen Wahrheiten, also die Wahrheit eben über Dukkha, die Wahrheit über das Entstehen von Dukkha, die Wahrheit über das Zu-Ende-Kommen von Dukkha und die Wahrheit über die Methode, die dieses Zum-Ende-Kommen des Dukkhas tatsächlich auch dann hervorbringt. Und in diesem Denkmuster ist für den Buddha die auf den Punkt gebrachte Definition von Dukkha, das zusammengefasst, das Anhaften an den fünf Daseinsfacetten, das was Dukkha ist. Also dieser Zustand, in dem wir uns, fürchte ich, alle mehr oder weniger befinden, einen Großteil unserer Zeit, dass wir ganz für selbstverständlich diese verschiedenen Facetten für uns selber halten, für einen Teil, für einen wesentlichen Teil unseres beständigen Selbstes. Vielleicht noch ein paar Worte zu diesem Anhaften. Upadana. Also es gibt diese Daseinsfacetten sowohl mit Anhaften zu haben als auch ohne. Und unsere Übung ist es hier jetzt eben vom Zustand des Anhaftens an diese fünf Daseinsfacetten in einen Zustand des Nicht-Anhaftens uns hinüberzuarbeiten. Eine ganz wörtliche Übersetzung dieses Wortes Upadana, jetzt ein bisschen Pali-Kunde. Das Wort Adana kennt ihr vielleicht von dem zweiten Sila, wenn ihr das schon mal auf Pali aufgesagt habt. Geht das nochmal? Adinadana, genau. Also Adin ist nicht gegeben und Adana ist trotzdem in Klammern nehmen. Adana. Und Upadana heißt Upa, das drückt ganz wörtlich die Idee aus, dass man etwas an sich nahe heranbringen möchte. Es wird dann eben oft mit aufgreifen oder festhalten übersetzt. Wörtlich ist es eben dieser geistige Impuls, das Nehmen mit der Absicht ist, nahe an mich heranzubringen. Also so mir etwas greifen, könnte man vielleicht auch sagen. Oder ergreifen ist eigentlich auch ein ganz guter Begriff. Und dieses Ergreifen ist per se ein Zustand, der verglichen mit dem Erleben eines entspannten, losgelösten Nicht-Ergreifen-Müssens eigentlich etwas, was ziemlich beklemmend und unangenehm ist. Ja, insofern versuchen wir jetzt in unserer Meditationspraxis nicht an einen Punkt zu kommen, wo wir immer nur noch alles schön und wunderbar finden, sondern durch eine ganz direkte und ehrliche Auseinandersetzung mit den Zutaten unseres Erlebens zu erkennen, ja, das, was ich da erlebe, ist gar nicht das, wofür ich es normalerweise halte. Es ist nicht ein bestimmender Teil meiner Selbst. Es ist nicht etwas, was ständig irgendwie gleich bleibt. Es ist etwas, was sich ständig verändert. Und dieses Argument kann uns dann dazu bringen, diesen Greifimpuls schwächer werden zu lassen. Wenn ich sehe, dass dieses Greifen und zu mir hinziehen eigentlich gar keinen Sinn macht, weil von Moment zu Moment das, was ich da festhalten möchte, mir eigentlich nur durch die Finger läuft, dann kann sich der Geist auch entspannen so eine Verzweiflung da auch drinnen, wenn ihr euch das mal überlegt. Und gerade hier in so einem Retreat merkt man das vielleicht. Es dürfte hier euch nicht mehr untereinander all eure Gedanken erzählen, es ist hier mal eher Schweigen angesagt. Da merkt man vielleicht, was für ein Druck das ist, weil man beim Essen vielleicht, ja, schmeckt dir das auch so gut ich hätte das aber ein bisschen anders gekocht. Und weiß Gott was, der Geist hat so einfach hat da so einen Druck. So sich mit irgendwas zu identifizieren. Und wenn man ihm dann seine Lieblingsspielsachen wegnimmt, ist es manchmal auch lustig, was der Geist sich für einen Quatsch ausdenkt, mit dem er sich irgendwie identifizieren kann. Ja, ist mir, hatte ich genügend Beispiele, das zu lernen in meiner Zeit, wo ich in Sri Lanka als Waldmönch gelebt habe, wo man dann teilweise wirklich, also so, das auch die aufregendsten Sinneseindrücke, die man so hat den ganzen Tag über, ist ein ausgekühlter Reis mit irgendeinem Gemüsepapp obendrauf. Und den Rest des Tages sieht man Blätter und Wurzeln und Baumstämme und das war's im Prinzip. Ja. Und dann fallen einfach viele Sachen, die man normalerweise so als, so wie in so einem Puppenhaus schon so aufgestellt hat, das sind so meine Identifikationsrollen und so meine Lieblingsspielzeuge für diese, für dieses Ich-Spiel, das ich da betreibe, dieses Aufgreifspiel. Und wenn man davon mal einige wegzieht, dann ist manchmal lustig, wie mit was für einer Vehemenz sich der Geist dann auf Sachen stürzt, die noch übrig bleiben. Ne? Also mir ist einmal das lustig passiert, das war dann in einem Kloster, also da waren dann schon noch andere Mönche, aber ich hatte da halt meine eigene Hütte und weniger Kontakt mit den anderen Mönchen. War dann zum Beispiel einmal, da hat irgendwer mal die Eltern von irgendeinem Mitmönch eine Tube, so einen Patex-Kleber mitgebracht hier aus Europa. Und dann wollte halt ein sri lankischer Mönch irgendwas damit kleben. Und ich wusste aber schon noch von früher, wenn man das klebt, dann muss man das erst beide Klebeflächen bestreichen, dann muss das trocknen und nach 10 Minuten mit gleichmäßigem Druck aneinander pressen. Und mich hat das dann furchtbar aufgeregt, dass der Mönch das falsch macht. Ne? Und dann war mir das ganz wichtig, dass ich weiß, wie man diesen Patex-Kleber verwendet und habe da nicht ruhen können, bis ich den mit meinem damals noch recht gebrochenen Singalesisch erklärt habe, wie er jetzt diese beiden Enden da korrekt der Gebrauchsanweisung gemäß zusammenzukleben hat, weil ich ja jemand bin, der sowas weiß. Ja? Und jetzt ganz klar, jetzt kann man darüber schmunzeln, aber ich könnte euch vielleicht vorstellen, was das dann auch für ein Ducker in mir erzeugt hat, obwohl es eigentlich um eine Lappalie gegangen ist. Ja, und leider ist es so, dass wir im normalen Leben das eben oft gar nicht in Umstände kommen, wo wir uns dem stellen müssen und das mal merken. Ja, da läuft das runter selbstverständlich. Also wenn wir von unangenehmem Gefühl sprechen, von Dukkha-Vedana, dann ist damit was anderes gemeint als dieses Dukkha, das dadurch entsteht, dass wir quasi von unseren Konditionierungen dazu gezwungen werden, permanent auf der Suche nach Identifikationsmöglichkeiten zu sein. Ja, das auch wenn dem Buddha ein Stein auf den Fuß gefallen ist, hat sein Geist das als etwas Unangenehmes interpretiert. Ja, aber dadurch muss kein Dukkha im Sinne von anhaften Festhalten heranziehen und irgendwie zu Ich und Mein und Drama machen. Das muss nicht passieren. Und das passiert dann nicht, wenn wir durchschaut haben, was diese Empfindung eigentlich tatsächlich ist. Ja, zum Beispiel, ich hatte heute eine angenehme Empfindung, weil es geregnet hat, weil ich mir dann gedacht habe, super, das passt ja perfekt. Vielleicht haben ein paar von euch die Chance, dann das Gleichnis, das der Buddha für diese Empfindung sich gewählt hat, gleich in Aktion zu testen. Und dann habe ich noch entdeckt, dass unterhalb der Pagode eine Gartenteich, also eine Art große Pfütze, also ich will jetzt nicht dem Gartenteam zu nahe treten. Ein Gartenteich ist ja im Prinzip eine künstlich gemachte Dauerpfütze, obwohl der sehr schön ist, der Gartenteich, aber halt für unser Gleichnis hervorragend geeignet. Wir sehen wieder schön, wie der Buddha seine Gleichnisse wirklich so aus Alltagsbeobachtungen holt. Ich hoffe, dass es dann noch. Ah ja, es ist eher so Schneeflöckchen. Vielleicht gibt es nochmal richtig dicke Regentropfen. Sonst könnte er in eurer Fantasie das auch sehr gut nachvollziehen. Es ist wieder aus der gleichen Lehrrede, gruppierte Sammlung 22, 95. Angenommen, im Herbst, wenn es regnet, die Tropfen fallen, entstünde eine Wasserblase auf einer Pfütze und zerplatzte. Also für sich nicht schwer, sich das vorzustellen. Ne? Ein Mensch mit gutem Sehvermögen würde es sehen, darüber reflektieren, es grundlegend untersuchen. Da würde ihm diese Wasserblase leer, hohl und substanzlos erscheinen. Welche Substanz könnte eine Wasserblase auch haben? Und ebenso betrachtet jetzt eine Meditierende mit seinem geschärften inneren Sehvermögen diese drei Arten der Empfindung, die angenehme Empfindung, die unangenehme Empfindung und die neutrale Empfindung. Da würde es sehen, darüber reflektieren und grundlegend untersuchen. Und wie würde es ihm dann erscheinen? Leer, hohl und substanzlos. Welche Substanz könnte eine Empfindung auch haben? Ja. Wir werden also in unserer Meditation versuchen, die Empfindung einmal als Empfindung zu erleben und nicht als automatisch als das Narrativ, das es dann mitbringt. Das ist im Prinzip der Trick, den wir jetzt die ganze Zeit anwenden. So nochmal so unter der Hand, was wir hier eigentlich machen, ist ja auch nichts außerhalb dieser fünf Daseinsgruppen. Also was wir verwenden, die Daseinsgruppe, die morgen drankommen wird, ist die Wahrnehmung. Wir verwenden diese Fähigkeit unseres Geistes, etwas wahrzunehmen, um uns hier etwas deutlich zu machen. Also normalerweise nehmen wir Empfindungen nicht wahr. Wir nehmen vielleicht wahr, es ist ein regnerischer Tag und dann kommt ein unangenehmes Gefühl automatisch irgendwie mitgeliefert. Das ist irgendwie so der Belag, auf dem dann oben die Geschichte drauf liegt. Und was wir jetzt machen ist, wir achten nicht so sehr darauf, auf die Geschichte, ja, was ist das für ein regnerischer Tag und was ist das für ein Wetter und wie ist der Wetterbericht und weiß Gott was. Und wir verwenden diese Fähigkeit des Geistes, sich auf etwas zu fokussieren, um jedes Mal, wenn wir merken, dass so ein Empfindungston in uns aufsteigt, ihn mit der ganz einfachen Erkennung, das ist jetzt eine Empfindung, immer wieder als Empfindung erkennen. Ja, und das ist am Anfang vielleicht sogar so ein bisschen kontraintuitiv, weil eben diese Empfindungen, wie gesagt, das sind, was das ganze Dasein ja irgendwie erst so packend und faszinierend macht. Aber probiert es einfach mal zu sagen, was gibt es heute zu essen und das sieht lecker aus und bla bla bla. Dann einfach, das ist eine angenehme Empfindung. Ich kann das einfach mal nur so benennen. Das ist eine angenehme Empfindung. Und dann, der Nachtisch ist schon aus. Das ist eine unangenehme Empfindung. Oder, weiß Gott, mein Lieblingssitzplatz ist schon besetzt. Und Wenn man sich die Empfindungen, die man so an einem Tag alle hat, alle merken müsste und aufschreiben müsste, da hätten wir wahrscheinlich schon ein ganzes Buch gefüllt. Ja? Und das Spannende daran kann es sein, dass unser Geist sagt, ja, ich will das aber nicht benennen, ich will das erleben. Ja? Und dann ist eben unser Helfer die Ruhemeditation da gefragt, um den Geist einfach mal in einen Zustand zu bringen, wo er objektiv genug sich das anschauen kann, was da passiert. Also die Also die Ruhemeditation hat ganz viele verschiedene Vorteile in der buddhistischen Praxis. Also ein ganz wesentlicher Vorteil ist, dass es uns zwei wichtige Qualitäten beschert oder mitgibt auf diesem Weg in der Begegnung mit uns selber. Das eine ist der Gleichmut und das andere ist die Einspitzigkeit. Das ist dann sozusagen auch die Essenz unserer Sammlungsfähigkeit. Wenn wir wirklich unseren Geist ganz perfekt gesammelt haben, dann sind das die beiden Faktoren, die tatsächlich dann übrig bleiben. Sozusagen das Destillat eines gesammelten Geistes. Aber selbst wenn wir da keinen perfekt gesammelten Geist haben, sind das immer zwei Faktoren, die dann mit drinnen stecken. Und dieser Faktor des Gleichmutes ist jetzt hier ein wichtiger Ausrüstungsgegenstand, um diesen Verlockungen der angenehmen und unangenehmen Empfindungen doch wieder einfach da sich kopfüber reinfallen zu lassen, zu widerstehen und zu sagen, Gleichmut, ich bleibe jetzt da mal stehen und schaue mir das an. Ich muss nicht quasi jeder Empfindung sofort hinterherlaufen. Also ähnlich wie beim ersten Thema mit der Körperlichkeit haben wir hier die Möglichkeit, erstens einmal Empfindung als solche festzustellen und zu schauen, was verändert das, wie verändert das mein Erleben. Und zum anderen können wir dann natürlich auch die Unbeständigkeit dieser Empfindungen einmal direkt erleben. Also das theoretisch ist uns das, denke ich, allen klar, dass jede Empfindung unbeständig ist. Wir haben uns alle in unserem Leben schon super gefühlt und furchtbar gefühlt und die meiste Zeit irgend sowas Undefinierbares dazwischen. Was übrigens auch ein genauso lohnenswertes Meditationsobjekt ist. Ja, wenn jetzt, sagen wir mal, ihr macht Gehmeditation oder ihr betrachtet euren Atem in der Sitzmeditation und fragt euch dann, ja, welche Empfindung löst dieser Sinneneindruck des Atems jetzt aus, dann kann das durchaus sein, dass das ein relativ harmloses, neutrales Gefühl ist. Normalerweise sagen würde, ja, ich empfinde da gar nichts. Ja, aber auch quasi Neutralität ist ein Empfindungston. Sowas wie eine Leerstelle, die nur darauf wartet, wieder irgendwie besetzt zu werden. Und die meisten Menschen ist dieser neutrale Gefühlston auch etwas nahezu Unerträgliches. Ja, wenn einen jetzt an diesem verregenden Nachmittag jetzt zu Hause, alleine zu Hause sitzen würde, und es passiert nichts, ja, das geht doch nicht. Da muss doch müssen irgendwelche Sinneseindrücke her, die ordentlich was auslösen. Und, ja, vielleicht Telefonat mit einer netten Freundin, es kann aber auch ein Krimi sein, wo man sich dann fürchtet, Hauptsache es ist was los. Ja? Also dass da nicht viel los ist, das ist für uns irgendwie, fühlen wir uns ganz komisch, können wir nur irgendwie ganz schwierig damit umgehen. Aber gerade bei so einem Retreat hier, wo vielleicht außer den Mahlzeiten jetzt so nicht so arg viel geboten ist, wo wir vielleicht auch mal eine Stunde still sitzen mit zu den Augen, wo gar nichts Besonderes kommt, können wir uns auch mit diesem mittleren Gefühlston einmal auseinandersetzen und bemerken, dass auch der unbeständig ist. Das, also zum einen, weil ich nie ein Leben lang immer nur angenehm oder unangenehm haben werde und zum anderen, weil von Moment zu Moment sich ja diese Gefühlstöne quasi wie eine Flüssigkeit ständig weiter bewegen. Selbst wenn ich mich 10 Momente hintereinander angenehm fühle, ist das ja trotzdem jedes Mal wieder wieder ein Schritt weiter und wieder eine Sekunde weiter und wieder ein neues Erleben. Ja? Also die Unbeständigkeit bezieht sich da nicht nur auf den Wechsel zwischen den Kategorien, sondern auch auf den Fluss der Empfindung an und für sich. Was ja immer ganz gut hilft, sind die, finde ich persönlich, sind die die schönen Gleichnisse und Bilder, die der Buddha uns gibt. Und da gibt es noch ein paar ganz interessante Gleichnisse, die uns auch in der Praxis helfen können, uns begleiten können. Also ich bin überhaupt auch ein Freund davon, in der Meditation, gerade in der Einsichtsmeditation, dürfen wir diese Regel oder dieses Klischee beim Meditieren sind Gedanken pfui oder so irgendwas, die dürfen wir da ruhig mal ein bisschen auflockern. Also wenn euch das jetzt hier zum Beispiel hilft, euch an ein Gleichnis zu erinnern, während ihr diese Einsichtspraxis übt und euch das näher an die Bedeutung dieses Themas heranführt, dann ist das wunderbar. Oder wie ich auch gestern schon erwähnt habe, ich habe es heute nicht wieder extra aufgezählt, dass wir durchaus auch die Praxis nicht nur auf das Gegenwärtige empfinden, wie fühlt sich das jetzt gerade an, hier zu sitzen mit dem Knie, das schon ein bisschen schmerzt, sondern die Einsicht, die wir über Empfindung gewinnen, dann auch zu universalisieren, also sich bewusst zu machen. Jede Empfindung, sei es vergangene, zukünftige oder diese gegenwärtige, ja, ob es eine tolle, erhabene Empfindung ist oder eine ganz banale, alltägliche, ja, das, egal welche Art von Empfindung, es wird immer demselben Grundprinzip folgen, dass ich jetzt im Moment gerade an dieser einen Empfindung bestätigen kann. Ja, dann gewinnt das eine ganz neue Dimension. Wenn ich mir denke, ja, auch alle Empfindungen, die ich dann wieder haben werde, wenn ich zu Hause bin und vielleicht nicht mehr so intensiv meditieren werde können, die werden trotzdem so sein, wie ich das jetzt sehe. Ich werde es vielleicht nicht mehr die ganze Zeit präsent haben, aber es wird so sein. Und das kann mich das nicht auch schon quasi lockern oder entspannen, auch in Zukunft, egal was da kommen wird. Es wird immer eine Empfindung sein, die kommt und geht. Ist da eigentlich auch eine, zum einen was Tröstliches und zum anderen vielleicht auch eine Motivation für den Geist, dann diesen ganzen Identifikationszirkus rund um Empfindung einmal ein bisschen, also den Drama-Regler ein bisschen runterzuschrauben. Ja, und ein Gleichnis, das ich wirklich super finde von Buddha, ist das von der Raststätte. Es gab zur Zeit des Buddha noch keinen motorisierten Verkehr. Die meisten Menschen sind zu Fuß gereist. Und darum gab es dann im Prinzip in jedem Dorf, das gibt es in Sri Lanka immer noch in den abgeschiedenen Dörfern und sicher in anderen weniger technisierten Ländern auch, eben in jedem Dorf auch irgendwo so eine einfache Hütte oder nur so eine Art Pavillon, wo eben Reisende einfach so da mal übernachten können oder sich da vielleicht noch ein Feuer machen können und am nächsten Tag dann weiterziehen. Und das ist jetzt ein Gleichnis von Buddha für diese Empfindungen. Man soll den Umgang mit den Empfindungen so gestalten, wie Gäste, die zu so einem Gasthaus, zu so einer Raststätte kommen. Also wie der Umgang mit Gästen ist da eine Inspiration für den Umgang mit unseren Empfindungen. Also man ist natürlich mit unserer ganzen Metta-Hintergrund und so weiter, wir sind da freundlich und aufnehmend und gastfreundschaftlich, aber wir wissen, dass bleiben jetzt eine Nacht und dann ist Zeit weiterzugehen. Ne? Weiß nicht, wenn ihr schon mal Gäste hattet, die den Zeitpunkt verpassen, wo ihr vielleicht das Gefühl habt, das ist jetzt genug oder die könnten jetzt mal wieder nach Hause gehen, das wird dann irgendwie, sagt man da, awkward.
Überdruss.
Okay. Ja, also es wird dann komisch, ne? Also ihr wisst alle, was ich meine. Und warum ist das so? Weil es zu einem Gaststatus dazugehört, diese Selbstverständlichkeit, das ist nicht für immer. Ne? Wenn ihr jemanden zum Abendessen einlädt und der bringt seine Koffer mit, dann seid ihr wahrscheinlich alarmiert. Ne? Weil das, so war das nicht gemeint. Und Empfindungen sind eben nur Gäste, also die bleiben nicht für ewig. Ne? Und da brauchen wir sie auch nicht so behandeln. Wir brauchen ihnen nicht irgendwo ein Zimmer herrichten und schon weiß Gott was alles mit ihnen veranstalten, weil sie bleiben nur eine Nacht. Sie bleiben nur einen Moment. Also je deutlicher es oder je klarer es ist, dass ein Gast weiß, wann die rechte Zeit ist, sich zu verabschieden, desto freundlicher ist man normalerweise. Und so können wir ganz wunderbar freundlich und gastfreundschaftlich mit jeder Empfindung umgehen, wenn das quasi geklärt ist, dass das ein Verhältnis auf beschränkte Zeit ist. Und ist es ja immer im Prinzip, ne? Wenn man sich überlegt, was man manchmal für ein Theater macht, um diese Empfindungen nur aus Angst oder Hoffnung auf Stabilität. Und das klingt so irgendwie so, ja, jetzt nach einem logisch konstruierten Konzept, aber es ist ja manchmal wirklich schon lustig, dem Geist dabei zuzuschauen. Auch zum Beispiel, wenn er meditiert und ihr habt vielleicht jetzt hier die Möglichkeit, eine gute Ruhemeditation zu haben oder eine gute Metta-Meditation zu erleben. Und dann denkt er vielleicht, ah schau, so geht das. Jetzt habe ich verstanden, wie, und das bin ich ja eigentlich wirklich, so ein ruhiger, entspannter, netter Mensch. Genau. Na, super, dass ich ab jetzt so ein netter, entspannter Mensch bin. Jetzt habe ich es geschafft. Ne? Und dann irgendwann, früher oder später, kommt die bittere Erkenntnis, ups, das hält ja nicht. Das war, da habe ich mich wieder mal getäuscht. Ja, also ich kann zwar diese Empfindungen haben, aber das heißt nicht, dass sie dann für immer bleiben. So ist es eben mit den lieben Empfindungen. Natürlich hilft uns allein es ist so eine ganz kleine ganz kleiner, feiner Unterschied innerhalb unseres geistigen Erlebens, ob wir das Gefühl oder diese Empfindung, die ja dann, also vielleicht nochmal diese, jetzt wo es mir rausgerutscht ist, Gefühl, Empfindung, da nicht, dass ihr das da, sonst kommen sicher 10 Zettel mit Fragen dazu. Empfindungen beziehen sich ganz oft auch auf Gefühle. Ja, beziehungsweise Gefühle sind dann oft so ein langgezogener Empfindungsgedanken, Körperlichkeitsmischmasch. Ja, wenn man jetzt sagt, ich fühle mich traurig, wenn wir uns das mal unter die Lupe legen, was ist das in Wirklichkeit? Das ist eine Mischung aus einem Körperlichkeitszustand, dass da irgendwas brennt oder zieht und dann einer Wahrnehmung, die sagt, ja, ich bin so traurig, weil keiner mag mich, und dann noch dazu diese Empfindungsbewertung, oh, das ist aber unangenehm, traurig zu sein, weil man jemand ist, den man mag. Also Empfindungen sind sozusagen die Würze jedes Gefühls. Wenn man das nicht hätte, dann würde man sagen, ich bin furchtbar traurig, aber das fühlt sich total neutral an. Ja, das passiert eben so nicht. Man kann natürlich, wenn man da ein bisschen übt, ein bisschen Zeit investiert, vielleicht gerade wenn man jemand ist, bei dem diese eine Daseinsfacette besonders aktiv ist, ne? Ist ja vielleicht auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, dass wir da so unsere Präferenzen haben. Der eine ist vielleicht mehr so sachlich, der ist dann vielleicht mehr wahrnehmungsaffin, die anderen sind ganz emotional und die haben immer schon das Gefühl, das fühlt sich gut an, das fühlt sich schlecht an, und damit ist quasi schon quasi jede Vernunft überflüssig geworden. Und also kann ja ruhig auch Teil dieser Meditationswoche sein, dass ihr euch selber da in der Konstellation dieser verschiedenen Daseinsfacetten besser kennenlernen. Vielleicht drauf kommt ja eigentlich, komisch, wieso glaube ich eigentlich immer automatisch alles, was die Empfindungen da so eigentlich nach irgendeinem willkürlichen, eingespeisten Muster bewerten. Doch eigentlich schade. Ja, was ich sagen wollte, dieser kleine, feine Effekt, der in unserem Geist passiert, wie so ein bisschen so ein Paradigmenwechsel von mir geht so gut, mir geht so schlecht oder ich bin der, der jetzt da was Angenehmes ist, im Prinzip ja, ne? Ganz schnell wird das jetzt zu einem Teil von mir, also nicht ich, ich habe da jetzt das Gefühl, sondern ich bin gerade der Passana im Wohlfühlmodus oder ich bin der Passana im Schlechtfühlmodus. Und da rauszukommen, hilft uns eben diese Beobachterperspektive, dass wir das mal auch bewusst erleben und bemerken, dass ich das Gefühl betrachten kann. Also jetzt in der normalen Sprachgebrauch, ich als normaler Ich halt, ich kann trotzdem darauf das draufschauen. Und dadurch habe ich es ja quasi zu einem Objekt meiner Wahrnehmung gemacht und ihm den Subjektstatus aberkannt. Dass das Ganze auch auf unser Sozialleben eine wesentliche erleichternde Wirkung hat, ist, denke ich, nachvollziehbar. Es ist ein Riesenunterschied, ob wir selber ein Mensch sind, der diese Daseinsfacette Empfindung kennengelernt hat, der sie durchschauen gelernt hat oder nicht. Und das macht doch im Umgang mit einem anderen Menschen einen riesen Unterschied, ob dieser Mensch das gelernt hat oder nicht. Ja, also wenn wir unseren Mitmenschen ein großes Geschenk machen wollen, dann können wir versuchen, zu einem Menschen zu werden, der mit seinen Empfindungen gut umgehen kann. Der die nicht so bitter ernst nehmen muss, weil er sieht, wo sie eigentlich herkommen. Ja, und das zu sehen, wo die eigentlich herkommen, kann uns eben ein bisschen diesen persönlichen Touch von dem Ganzen nehmen. So. Passt noch ein bisschen was rein?
Sagst du uns noch, wo das Gleichnis zu finden ist?
Das mit dem Regen.
Raststätte.
Ui, jetzt hast du mich kalt erwischt. Das habe ich nicht aufgeschrieben. Aber ich sag's dir. Ja? Es ist gleich im Vedana, das haben wir auch in der gruppierten Sammlung. Findest du. Aber ich schaue noch die Nummer. Aber ich habe noch eine andere Lehrrede gefunden. Ich bin ja auch immer so erpicht auf den persönlichen Aspekt, wie ihr ja schon gemerkt habt. Und zwar, also furchtbar interessant, ist nicht explizit nur auf Empfindung, sondern auf alle fünf Daseinsfacetten bezogen, die wir alle noch kennenlernen werden. Spricht der Buddha in manchen Situationen von einem, ja, habt ein bisschen gezaudert mit der Übersetzung, mit dem befriedigenden Teil, mit dem Vorteil, der positiven Seite und dann eine negative Seite oder ein Nachteil und eine Befreiung von dieser Daseinskomponente. Ich lese mal kurz vor, was der Buddha da sagt. Wir können uns ja jetzt mal auf die Empfindungen beziehen. Also im Reich der Empfindungen gibt es eine Form von Befriedigung oder eine Form von Vorteil. Und zwar ist das die angenehmen Eindrücke, die dabei entstehen können. Also das wird ja da manchmal so verstanden, dass der Buddha sagt, das ist gar nichts angenehm und das stimmt ja nicht, weil ich erlebe ja auch immer wieder angenehme Sachen. Ja, also natürlich war der Buddha so nah genug am Leben dran zu wissen, dass es angenehme Erfahrungen gibt. Ne? Da nach seiner Jugend in den drei Palästen und mir weiß Gott, was da alles an Angenehmem aufgefahren wurde, hatte er da tatsächlich genug persönliche Erfahrung. Also es gibt einen Vorteil, es gibt einen schönen Teil an dieser Empfindung, und zwar, dass es manchmal angenehm ist. Aber es gibt auch einen Nachteil, und zwar, dass egal welchen Empfindungston wir erleben, dass der unbeständig ist und dadurch nicht Teil eines beständigen Selbstes werden kann. Und es gibt eine Befreiung aus dem Dilemma, und zwar das Loslassen des Verlangens, das sich immer wieder auf diese Empfindungstöne richtet. Und der Buddha sagt es, gäbe es keinen Vorteil in der Empfindung, dann wären die Wesen nicht entzückt davon. Da es einen Vorteil an der Empfindung gibt, sind die Wesen entzückt davon. Gäbe es keinen Nachteil an der Empfindung, dann würden die Wesen keine Enttäuschung damit erleben. Weil es einen Nachteil daran gibt, erleben die Wesen eine Enttäuschung damit. Gäbe es keine Befreiung, dann würden die Wesen sich auch nicht befreien können. Da es aber eine Befreiung gibt, können die Wesen sich befreien. Solange Wesen nicht direkt der Wirklichkeit gemäß erkennen, das Vorteilige am Vorteil, das Nachteilige am Nachteil, das Entrinnen am Entrinnen, können sie sich nicht lösen, sich nicht befreien und nicht mit einem Geist frei von Beschränkungen leben. Wenn die Wesen das Vorteilhafte oder das Vorteilige am Vorteil, das Nachteilige am Nachteil, das Entrinnen am Entrinnen erkennen, dann können sie sich lösen, sich befreien, einem Geist frei von Beschränkungen leben. Gut. Also ich hoffe, es ist auch praktisch klar, wie ihr jetzt vorgehen könnt. Ihr könnt einerseits das auf eurer bisherigen Praxis mit der Körperlichkeit obendrauf setzen. Es muss aber sich nicht unbedingt immer nur auf die Körperlichkeit beziehen. Ihr könnt auch einfach ganz direkt frisch einsteigen und einmal versuchen, in dem, was ihr jetzt gerade erlebt, wo ihr hier sitzt und so reinschaut und so seid, genau jetzt. Ja, welchen Teil, was ist gemeint? Welcher Teil von diesem gesamten Erleben ist gemeint mit der Empfindung? Ja, das mal feststellen. Und wenn ihr da einen Fuß in die Tür gekriegt habt, dass ihr ein Gefühl habt, ja, das ist damit gemeint, glaube ich, dann immer, wenn das auftaucht, dann benennt ihr das. Dann ist eure Wahrnehmung, aha, das ist ein Empfinden, aha, das ist ein Empfinden, aha, das ist ein Empfinden. Wenn es ein angenehmes Empfinden ist, aha, es ist ein Empfinden. Wenn es ein ganz unangenehmes Empfinden ist, aha, es ist ein Empfinden. Und wenn ihr da gut reinkommt, dann beginnt dieser relativierende Effekt der Objektifizierung, also das Empfinden wird zu einem Objekt meiner Aufmerksamkeit, dadurch wird es immer weniger zu dem, was ich selber bin. Je nachdem, wie gut ihr euch damit fühlt, könnte dann eigentlich ganz automatisch auch das Entstehen und das sich Auflösen dieser Empfindungen gleich mit betrachten. Also wir sind ja diesem Erleben der Empfindungen die ganze Zeit ausgesetzt. Ja, wir haben vielleicht manchmal so das Gefühl, das stimmt ja gar nicht, weil so richtig angenehm oder richtig unangenehm fühle ich mich eigentlich nur ein paar Mal am Tag. Aber wir haben ja noch diesen riesen Graubereichskörper von diesen neutralen Empfindungen. Wir können dem nicht aus. Es gibt keinen Moment in unserem Erleben ohne die Empfindungskomponente dabei. Ja, also ob wir das wollen oder nicht, wir können uns das nicht aussuchen. Niemand fragt uns morgen beim Aufstehen, möchtest du heute einen Tag mit Empfindung oder einen ohne. Und naja, das ist, finde ich, schon auch dieses ständige Nachentstehen, das finde ich immer einfacher. Also wenn ihr die Empfindung als solche mal herausschmecken gelernt habt. Und zu sehen, es kommt immer nach, es entsteht ständig. Das Entstehen zu sehen ist oft einfacher als das sich auflösen. Zu sehen, es kommt nach und es kommt nach und es kommt nach. So wie, ich weiß nicht, wenn man, wenn ihr unten am Buffet steht und jemand gibt euch immer noch einen Löffel Reis auf den Teller und noch einen und noch einen und ihr habt gar nicht danach gefragt, aber ihr werdet ständig weiter bedient damit. Und ein anderer steht daneben und nimmt euch den Löffel dann gleich wieder auf den Teller. Ein ewiges Rumgeschaufle. Na gut, also dann wünsche ich euch viel Freude mit dem Erforschen dieses neuen Daseins-Aspekts. Und wir machen jetzt eine Pause.